SRF 3.
Wer eigentlich ist Louise Glick, die neueste Gewinnerin des Literaturnobelpreises? Das Porträt unserer Literaturredaktorin. Dann, warum eigentlich haben so viele Menschen in Wales und anderen Landregionen Großbritanniens für den Brexit gestimmt, wenn sie doch bislang vor allem von der EU profitieren konnten? Unser Großbritannien-Korrespondent hat Antworten gesucht. Und worüber streiten die Menschen in Wien eigentlich besonders gerne? Über den Verkehr. Im Vorfeld der Wahlen vom Sonntag war unsere Korrespondentin zu Besuch in der österreichischen Hauptstadt. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Wir beginnen in der Schweiz. Weil er für die Terrormiliz IS gearbeitet haben soll, muss ein Iraker ins Gefängnis, Tobias Meyer.
Und zwar für 5 Jahre und 10 Monate. Anschließend muss er das Land für 15 Jahre verlassen, so das Urteil des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Der Mann soll von 2016 bis 2017 für die Terrormiliz IS gearbeitet haben. Für den zuständigen Strafrichter steht fest, dass er Kontakte mit Führungspersonen des IS pflegte und sich der Organisation angehörig fühlte. Der Verurteilte kann das Urteil noch ans Bundesgericht weiterziehen. Das Referendum gegen die sogenannte Überbrückungsrente kommt nicht zustande. Man habe die dafür nötigen 50.000 Unterschriften knapp verfehlt, heißt es von Seiten des Referendumskomitees. Am Ende der Sammelfrist fehlten knapp 2.000 Unterschriften. Die Überbrückungsrente soll verhindern, dass ausgesteuerte Arbeitslose ab 60 Jahren in die Sozialhilfe abrutschen. Und zum Schluss noch das Update zur Corona-Situation in der Schweiz und Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet heute 1172 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. So viele wie seit Mitte März nicht mehr. Zudem meldet das BAG 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.
Info 3 Abend.
Die Brexit-Uhr, die tickt und tickt und tickt, laut und deutlich. Bis Ende Jahr haben London und Brüssel noch Zeit, ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Sonst wird Großbritannien die EU ohne Deal verlassen müssen. Die Corona-Pandemie hat die Dringlichkeit des Themas zwar etwas überschattet, jetzt aber zeigt sie sich wieder deutlich. Politik und Wirtschaft auf der britischen Insel werden nervös. Unser Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser hat sich entschieden, eine Reise nach Wales zu unternehmen. In eine liebliche und idyllische Landschaft, wo es wohl mehr Schafe als Menschen gibt, um herauszufinden, was die Menschen dort über den Brexit denken. Und über diese Reise spreche ich nun mit ihm live. Patrick Wülser, was hat denn der Schafbauer in Wales mit dem Brexit zu tun?
Ja, die Landwirtschaft und die Schafe, das ist eines von Hunderten von Dossiers, die von diesem Brexit betroffen sind, von diesen Verhandlungen, die sind ja hochkomplex. Aber anhand von Schafen lässt sich der Brexit einigermaßen verstehen. So ist es mir jedenfalls ergangen. Als ich inmitten von 400 Schafen mit einem Bauern gesprochen habe, er hat mir erklärt, dass eben ein Drittel aller Schafe in Wales, also dort gibt es dreimal so viele Schafe wie Menschen, das ist ein sehr wichtiges Objekt, das ist der Rückgrat der Landwirtschaft in Wales, dass ein Drittel dieser Schafe werden exportiert, 90% davon in die EU heute. Ein Schaf, da gibt es etwa auf dem Markt 90 Franken und wenn da jetzt eben Grenzen entstehen und Zölle erhoben werden in der Höhe von rund 30, 40 Franken, dann ist das ein Verlust, also dieses Geld wird der Bauer nicht mehr bekommen, wenn er konkurrenzfähig bleiben will. Und das ist eigentlich sein ganzer Gewinn. Und das heißt, der ganze Exportmarkt wird kollabieren, das als eine Folge des Brexits ohne Deal, ohne Freihandelsabkommen.
Nun also scheint es, die Bauern in Wales haben nicht wenig von der EU-Mitgliedschaft ihres Landes profitiert. Und trotzdem waren so viele von ihnen für diesen Brexit. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein.
Das ist ein Widerspruch, das ist mir bereits aufgefallen, als ich in Aberystwyth zum Zug ausgestiegen bin, wo der Bahnhof, ein wunderschöner Bahnhof, frisch saniert mit Hilfe der EU. Die EU, die liefert auch Landwirtschaftssubventionen nach Wales, also die haben sehr profitiert davon und trotzdem eben ein Ja. Dieser Widerspruch ist in ganz Großbritannien immer wieder anzutreffen, dass eben die Menschen 2016 aus unterschiedlichsten Gründen und Emotionen für diesen Brexit gestimmt haben und erst jetzt realisieren, was das eigentlich bedeutet oder was das für Konsequenzen hat oder was ihnen versprochen wurde und jetzt nicht gehalten wurde. Zum Beispiel eben diese Landwirtschaftssubventionen, die werden künftig einfach von London gesprochen und viele Bauern fragen sich, ist das wirklich besser oder der Bauer, den Bauer, den ich besucht habe, der sagte, London wird einfach das neue Brüssel sein, das macht uns nicht viel glücklicher.
Darf man also sagen, die Menschen in Wales, dort wo sie waren, bereuen nun, dass Großbritannien die EU verlässt?
So pauschal kann ich das nicht sagen, aber man merkt, dass im vergangenen Jahr die Pandemie diesen Brexit zwar verdrängt hat, diese Gräben wurden wie zugeschüttet durch die Pandemie, es gab wichtigere Dinge, aber jetzt, wo die Uhr wieder tickt, wo die Frist naht, gehen diese Gräben, diese ideologischen Gräben klar wieder auf. Also dieser Schafbauer, übrigens auch der Präsident der Schafzuchtvereinigung, der ist klar ein Remainer und bereut und sagt, das ist ganz schlimm. Umgekehrt, der Fahrer, der mich da 25 Meilen ins Hügelland gebracht hat, für den war ganz klar, also wir müssen die EU verlassen, wir müssen diese Personenfreizügigkeit dringend stoppen und das ist eigentlich egal, was das sonst noch für wirtschaftliche Konsequenzen hat. Also diese Gräben gehen wieder auf und sind nach wie vor da wie vor 1000 Tagen.
Patrick Wülser, live im Info 3, vielen Dank.
Info 3, Abend.
Die Menschen, die für den Literaturnobelpreis verantwortlich sind, sie scheinen es zu mögen, die Welt zu überraschen. Experten tippten auf große Namen wie den Japaner Haruki Murakami oder die Kanadierin Ann Carson. Das Rennen gemacht aber hat schließlich die US-Amerikanerin Louise Glick. Literaturredaktorin Franziska Hirschbrunner stellt sie uns nun vor.
Zugegeben, hierzulande waren alle überrascht. Louise who? Aber Louise Glück, geboren 1943 in New York, Englischprofessorin an der renommierten Yale-Universität und Verfasserin von mittlerweile 12 Gedichtbänden, ist keine Unbekannte. Und sie erhielt 1993 und 2014 die beiden wichtigsten Literaturpreise, die die USA zu vergeben haben, den Pulitzer und den National Book Award. Und vor allem ist Louise Glück eine Lyrikerin, die das Gedichteschreiben als Geschichtenerzählen versteht. Kein Wunder ist nicht etwa eine Lyrikerin, sondern die anglo-irische Erzählerin Iris Murdoch, berühmt für ihre Direktheit, eine große Inspiration für sie. Direkt sind Louise Glücks Gedichte auch. Schreibt sie über eine Blume, heißt es etwa:
It is terrible to survive as consciousness buried in the dark earth.
Es ist schrecklich, als Bewusstsein zu überleben, eingegraben in der dunklen Erde. Und das Gedicht fragt denn auch danach, was eine solche stillgelegte und ausgegrenzte Existenz ganz konkret mit unserer menschlichen Existenz zu tun haben könnte. Louise Glück mag das Spiel mit verschiedenen Formen von Wahrnehmung. Und Gedichte zu schreiben hat für sie auch etwas Körperliches. Zudem liebt sie es, mit der Realität zu spielen, sie abzuklopfen, ins Surreale zu drehen. Im Surrealen sieht Louise Glück den direkten Draht zur Kindheit, als man sich lesend in eine andere Welt katapultieren konnte. Das erste Buch, das sie je las, waren griechische Sagen. Louise Glück erzählt also Geschichten, oft solche von Einsamkeit, von schwierigen Beziehungen, von unserem gespaltenen Verhältnis zur Natur, von unserer Angst vor dem Tod, mithin klassische Themen der Lyrik. Ihre Herangehensweise ist aber immer unorthodox, als wäre sie Handwerkerin, Schreinerin zum Beispiel, die ein Stuhlbein drechselt und dreht, bis ihr der Arm wehtut. Und die aus diesem Schmerz dann etwas Neues entwickelt. Manchmal, denn Louise Glück hat Humor, vielleicht sogar ein Stuhl ohne Beine. Manche grummeln ein bisschen, dass der diesjährige Nobelpreis nicht an einen großen Namen ging. Allerdings zählt Louise Glück zu den bedeutendsten Dichtern Amerikas. Und irgendwie ist es doch erfrischend, dass wir sie durch das Nobelpreis-Scheinwerferlicht nun auch im deutschsprachigen Raum für uns entdecken können.
US-Präsident Donald Trump erteilt eine virtuelle Fernsehdebatte gegen seinen Herausforderer Joe Biden eine Absage, Tobias.
Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei inakzeptabel, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business.
No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous.
Eine Debatte vor dem Computer sei lächerlich, erklärte Trump. Dafür werde er keine Zeit verschwenden. Für 2 Wochen wollte die spanische Regierung die Hauptstadt Madrid abriegeln, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen. Nach knapp einer Woche hat nun aber das Oberlandesgericht der Region Madrid entschieden, diese Zwangsabriegelung ist nicht rechtens. Sie verletze die Grundrechte und die Freiheiten der Bevölkerung, begründete das Gericht. Gegen das Urteil kann die spanische Zentralregierung aber noch Einspruch einlegen.
Info 3 Abend.
Wien wählt. Mitten in der Corona-Pandemie, welche die Region der österreichischen Hauptstadt dieser Tage besonders stark betrifft. Am Sonntag bestellen die Wienerinnen und Wiener ihren Landtag neu. Das ist zugleich das Stadtparlament für Wien und das Parlament für das Bundesland Wien. Es gibt ein Thema in Wien, das die Menschen fast immer auf Touren bringt, den Verkehr. Den Parteien diente er denn auch dieses Mal als Wahlkampfbühne. Der Bericht aus Wien von Simon Fatzer.
Beim Stephansdom stehen über 20 Fiaker, die traditionellen Kutschen.
Normalerweise wären wir in ständiger Bewegung. Es würde ein Kommen und Gehen sein. Also der Platz, da würden maximal 3-4 Kutschen stehen.
Aber es fehlen die Touristen. Normalerweise läuft verkehrsmäßig hier viel zu viel. Groß war deshalb die Affiche der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.
Gerade die Innenstadt gehört den Menschen und nicht den Motoren. Deswegen freut es mich außerordentlich, dass wir heute hier gemeinsam vor Ihnen stehen, um zu sagen, dass die innere Stadt autofrei wird.
Die gemeinsame Ankündigung nicht mit dem Regierungspartner, den Sozialdemokraten, sondern dem Bezirksvorsteher der Konservativen. Das geht nur, weil die Liste der Ausnahmen für Zufahrten länger ist als jene der Verbote. Wahlwerbung für die Grünen und den ÖVP-Mann. Aber nichts von autofrei, sagt Verkehrswissenschaftler Harald Frey, nur etwas weniger Fahrzeuge.
Was aber natürlich im innerstädtisch dicht verbauten Gebiet viel störender wirkt, ist der Parkraum, die Aufteilung des Straßenraumes insgesamt. Und sofern hier nicht Schritte gesetzt werden, Stellplätze im öffentlichen Raum zu reduzieren, in die Garagen zu verlagern, von deren es genügend gibt, wird dieses Konzept auch relativ zahnlos bleiben.
Bei der Reduktion des Autoverkehrs sei in 10 Jahren rot-grüner Regierung in Wien zu wenig gelaufen, auch gemessen an den eigenen Zielen. Beim Verkehr geraten Rot und Grün oft aneinander, so Politologe Peter Filzmeier.
Die SPÖ hat bei allen Verkehrsthemen das Dilemma, dass sie einerseits sehr umweltbewusste Wählerinnen und Wähler haben, andererseits aber auch die klassischen Autofahrer in den Außenbezirken. Egal welche Position die SPÖ einnimmt, sie verärgert einen Teil ihrer Wähler und versucht deshalb auch das Thema autofreie innere Stadt mit vielen Ausnahmen eher zu verlagern auf die Zeit nach dem Wahlkampf, um dann erst Entscheidungen zu treffen.
Genauso ist es passiert. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat der autofreien Innenstadt nachträglich eine vorläufige Abfuhr und seiner grünen Vizebürgermeisterin damit eine Ohrfeige erteilt. Doch was heißt dieser regierungsinterne Konflikt für die Wahl vom Sonntag?
Es ist letztlich die autofreie Innenstadt kein Thema, an dem eine Koalitionsverhandlung scheitern will. Vor allem, weil ja beide beteiligten Parteien, SPÖ und Grüne, eigentlich weiter regieren wollen.
Der SPÖ wird ein deutlicher Sieg vorausgesagt. Eine Fortsetzung der rot-grünen Regierung ist also sehr wahrscheinlich.
Und jetzt noch einmal zu Tobias mit Wetter, Börse und Tennis.
Die Polin Iga Świątek steht als erste Finalistin an den French Open fest. Świątek gewann im Halbfinal gegen die Argentinierin Nadia Podoroska in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:1. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.290 Punkten plus 1,0%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1,0786 gehandelt und der Dollar zu 91,78. Das Wetter. Morgen ist es trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig bei Temperaturen um 18 Grad.
Das war's für heute mit Info 3, dem kompakten Informationsmagazin von Radio SRF. Das Team im Studio, Dominik Rolli, Tobias Mayer und Patrick Seiler. Wir wünschen einen angenehmen Abend.
Eine
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.